Auch ich wünsche Ihnen ein gesegnetes neues Jahr. Schön, dass wir gemeinsam starten dürfen in das Jahr 2025. Und wir starten mit dem ersten Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 11 bis 13. Ein ganz einfaches Wort, das uns hier heute Morgen gegeben wird. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Sehr bündig, sehr griffig, für uns ein wunderschöner Start in das neue Jahr hinein. Und es beginnt mit einer Proklamation, mit einem Bekenntnis, mit einer Zeugenaussage. Gott selber geht in den Zeugenstand. Gott selber gibt ein Zeugnis. Wir hatten ja gerade vor dem Lied die Möglichkeit, ein Zeugnis zu geben. War still, keiner hatte was, ne? Oh ja, so ist nun mal. Aber Gott hat was zu sagen. Gott hat was zu erzählen. Nicht nur ein Geschichtchen, nicht nur etwas, was habe ich erlebt, sondern er hat ein Bekenntnis. Er hat ein Zeugnis. Und dieses Zeugnis, im Griechischen der Begriff Martyria, heißt, es ist ein Zeugnis, dass eine sichere, wahrheitsgetreue Selbstaussage gemacht wird. Eine Aussage, die vor jedem Gericht besteht. Eine Aussage, die die geschworen werden kann. Eine gültige, kräftige, lebende Aussage. Rechtskräftig. Mit dieser Aussage kann er sich festlegen, mit dieser Aussage, da kann er verurteilt werden. Diese Aussage, die ist und die steht für seine Person und für seine Glaubwürdigkeit. Also, wer in den Zeugenstand tritt und wer eine Zeugenaussage macht, der muss sich wirklich sicher sein, dass die Aussage auch vor dem Gericht und vor dem Gesetz in dieser Welt belangt wird. Dass die wasserdicht ist, dass die authentisch ist und dass man mit seinem Namen dahinter steht. Man sagt, dafür stehe ich mit meiner Person, mit meinem Namen, mit meinem Leben. Und dafür würde ich mich verurteilen lassen. Ich weiß nicht, ob Sie schon im Zeugenstand waren vor einem Gericht, aber das ist die Qualität von einer Zeugenaussage. Und wir haben hier diese Zeugenaussage, die Gott macht. Er steht mit seinem Namen, mit seinem Sein, mit seiner Existenz, mit seinen Werten, mit seiner Glaubwürdigkeit, mit allem, was Gott ist, steht er hinter seiner Aussage. Und was bezeugt Gott dieser Welt? Johannes macht es uns so ganz leicht, nicht nur in seinem Brief, sondern auch im Evangelium. Gott bezeugt, es gibt ewiges Leben. Es gibt ewiges Leben. Ich stehe, sagt Gott, für ewiges Leben. Meine Person vertritt ewiges Leben. Das ist die Kernbotschaft, die Johannes hat, die ihn zum Lieblingsjünger von Jesus macht. Für ihn, er steht für ewiges Leben. Bei Gott wird ewiges Leben offenbart. Bei Gott kommt ewiges Leben in die Welt. Das ursprüngliche, heilige, reine, erste, das göttliche Leben erscheint für uns Menschen. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Das ist Weihnachten. Gott kommt in die Welt. Und wir haben es ja gefeiert. Wir haben viel Besuch gehabt, schätze ich mal. Oder wir waren bei den Kindern oder wo auch immer, bei der Verwandtschaft oder mit der Nachbarschaft. Wir haben dieses Fest gefeiert. Wir haben Gespräche geführt, Geschichten erzählt. Wir haben vielleicht Erinnerungen geteilt. Haben uns gegenseitig Geschenke gemacht. Und Gott sagt, ich mache hier eine Zeugenaussage. Es gibt ewiges Leben. Ich bringe es der Welt. Ich schenke es der Welt. Ich schenke es der Welt. Dieses Geschenk ist nicht für ein auserwähltes Publikum, nicht für den globalen Süden oder den globalen Norden, es ist nicht für die Reichen, nicht für die Armen, es ist nicht für die Gesamt, die das verstehen könnten oder die halt ausgeschlossen sind. Dieses Geschenk, das Gott dieser Welt macht, ist universal für jeden gleich stark, gleich zugänglich, gleich attraktiv, in gleicher Weise geschenkt und gegeben. Jeder darf dieses Geschenk haben. Und Gott sagt, es ist ewiges Leben. Dafür stehe ich. Das ist mein Wesen. Das schenke ich. Und wenn wir uns an die Weihnachtsgeschichte erinnern, was dieses Geschenk ausgelöst hat in so vielen Menschen, die uns in der Weihnachtsgeschichte berichtet werden, dass eben dieses Geschenk dazu geführt hat, dass Menschen anders hinhören. Dass Menschen sich ansprechen lassen. Dass Menschen sich auf den Weg machen, unmögliche Szenarien, die wir in der Weihnachtsgeschichte finden, mitten am Tag, mitten in der Nacht, aus unmöglicher Motivation heraus, ich habe da einen Engel gehört oder ich habe da einen Stern gesehen oder was auch immer, oder es wurde im Traum geredet, was auch immer gewesen ist, Menschen haben sich von diesem Geschenk mobilisieren lassen. Ihre Haltung hat sich verändert. Ihre Richtung hat sich verändert. Ihr Herz, ihr Inneres war bewegt, dass selbst die Weisen, morgen ist ja Königstag, ne, dass selbst die Weisen nicht mehr auf die irdischen Hoheiten gehört und geachtet haben, sondern sich von diesem Geschenk haben inspirieren und erfüllen und leiten lassen, dass sie Wege gegangen sind, wo sie doch vorher gesagt haben, Herodes, ja, wir kommen vorbei, wir informieren dich, das ist ja, ein Wort ist ein Wort. Aber nein, dieses Geschenk, das Gott mit diesem Bekenntnis und mit diesem Zeugnis macht, bewegt ihr Inneres, bewegt ihre Wege, bewegt ihr Herz, lässt sie neu hören, neu in eine Richtung gehen, eine neue Haltung einnehmen. Das ist das Zeugnis und das Bekenntnis Gottes für die Welt. Wer sich mit diesem Geschenk befasst, da verändert sich was in uns drin. Da sprengen sich die normalen Standards, die wir kennen, die wir haben, die wir lieben. Da pfeifen wir auf unser Reglement, weil wir wissen, da ist etwas, das ist mehr, als was ich selbst habe. Und wir haben es ja vielleicht auch in unseren Gesprächen jetzt an Weihnachten gehabt, was unsere Sehnsüchte und unsere Wünsche sind. Und wir alle haben dieses eine Leben und möchten es schön gestalten und möchten es erfüllt wissen und möchten auch von einem guten Lebensweg wissen. Aber das, was uns dieses Weihnachtsgeschenk, dieses Gottesgeschenk, dieses ewige Leben gibt, das liegt nicht in unserer Hand. Und wir können es nicht bestimmen. Wir können nicht sagen, ich habe jetzt das ewige Leben, ja, Gott hat es ja bezeugt und jetzt nehme ich das. Es wurde mir ja gegeben und jetzt habe ich es in meiner Hand und ich gestalte es, wie ich will. Was ist denn das Geschenk des ewigen Lebens? Ist das ein Gutschein? Ich weiß nicht, ob Sie Gutscheine gekriegt haben, ich bin zugeschmissen mit Gutscheinen. Ja. Ist es ein Gutschein auf den Jungbrunnen? Ist es ein Gutschein für eine Altersvorsorge oder eine ordentliche Beerdigung? Für was ist das ewige Leben? Was will ich denn damit? Was habe ich denn davon? Was macht es denn mit mir? Ist es irgendwie ein Guthaben auf dem Konto? Oder ist es eine Anlage? Am Anfang des Jahres machen wir uns schon unsere Gedanken. Ja? Wie gehen wir durch das Jahr? Was kommt auf uns zu? Wie wollen wir planen? Vielleicht ist auch das ewige Leben so eine Art Plan, Entwurf, Idee. Aber der liebe Gott wird sich schon nicht irgendwie verarschen lassen. Auf den kann man vielleicht doch auch noch ein bisschen setzen. Was ist das ewige Leben, das uns geschenkt wird? Frei zugänglich, jedem Menschen. Was mache ich denn damit? Wo Gott sagt, dafür stehe ich mit meiner ganzen Existenz. Was mache ich denn mit diesem ewigen Leben? Sage ich dem lieben Gott in meinem nächsten Gebet, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme? Oder was mache ich denn damit, mit diesem ewigen Leben? Gott sei es gedankt, hilft uns der Johannes ein bisschen aus. Der Johannes sagt, dieses ewige Leben ist gebunden an eine Person. Das ewige Leben ist eine Person, nämlich Jesus. Das heißt, das ewige Leben ist nicht ein Kapital, das ich anlege oder irgendeine Vorsorge, die ich plane, sondern es ist eine Beziehung, in die ich einsteige. Und wenn ich jetzt mich frage, habe ich ewiges Leben, weil ich in einer Beziehung mit Jesus bin, dann könnte ich mir selber helfen, indem ich mich mal frage, wie lebe ich denn meine Beziehungen? Da gehen wir mal gar nicht so weit weg, bleiben wir mal schön. Nehmen wir unser letztes Fest, Weihnachten, Silvester, was wir immer hatten, und gucken mal so ganz persönlich, keiner kennt unsere Gedanken, gucken wir mal hin, was waren das für Leute an meinem Tisch? Was waren das für Beziehungen? Haben wir uns gestritten? Waren wir angenervt? Haben wir uns nur eingeladen, weil es halt sein muss, aber eigentlich, hey, jetzt haben wir es wieder abgehakt, haben wir ein Jahr Ruhe. Was haben wir für Beziehungen? Sind es vielleicht Beziehungen, wo ich weiß, der andere braucht mich, er kommt allein nicht klar? Oder er ist auf mich angewiesen, ohne mich wäre er verloren? Oder sind es Beziehungen, wo ich weiß, da habe ich einen Nutzen von, da kommt ein Gutschein? Was habe ich für Beziehungen? Die Beziehungen, die ich führe, haben den Charakter, wie ich auch meine Beziehung mit Jesus lebe. Nutze ich ihn? Vielleicht kommt noch was Gutes bei rum. Vielleicht kann ich ihn mal gebrauchen in der Not. Ja? Oder ist er vielleicht auf mich angewiesen? Er hat ja sonst niemand auf der Erde, der ihn vertritt. Also muss ich irgendwie doch auch ein bisschen. Oder bin ich jemand, den ich eigentlich, wo ich sage, also mit Jesus einmal im Jahr am Tisch sitzen, das ist in Ordnung. Dann können wir auch drei Gänge essen, aber danach... Gott sei Dank gibt's eine Fastenzeit, ne? Auch Beziehungsfastenzeit, ne? Braucht man nicht ständig um sich haben, diesen Jesus. Was habe ich für eine Beziehung mit ihm? Wenn er das ewige Leben ist und Gott sagt, dafür stehe ich mit allem, was ich bin, dann ist es für mich eine existenzielle Frage, gerade auch zum Jahresanfang, was habe ich für eine Beziehung mit ihm? Über ihn nur nachdenken, sinnieren, das Ganze vergeistigen, das ist keine Beziehung. Es ist aber auch nicht wie so eine alte Ehe. Man lebt halt nebeneinander her, man weiß, der macht das, ich mach das. Und wir sehen uns bei den Mahlzeiten. Ja? Es ist nicht eine Absprache, es ist nicht ein Vertrag, es ist eine Beziehung. Aufeinander zuleben, voneinander lernen, einander wertschätzen, den anderen höher achten als sich selbst. In meiner Jesus-Beziehung ihn höher achten als mich selbst, ist ewiges Leben. Nur in dieser intensiven Beziehung mit diesem Gottesgeschenk wird das, was dieses Gottesgeschenk hat, irgendwie auch mich erfassen können. Nämlich, wie uns die Weihnachtsgeschichte das sagt, dass ich angesprochen werde, dass ich berührt werde, dass ich erfüllt werde, dass ich eine Richtung und eine Bewegungsveränderung habe in meinem geistlichen Sein. Das ist ja nicht eine körperliche Geschichte, sondern es ist ja eine geistliche Verbindung, eine Herzensverbindung, die da stattfindet zwischen dem lebendigen Gott und mir als Person, als Mensch, als Sterblicher. Aber was uns verbindet, ist eben ein ewiges Beisammensein, weil es der ewige Gott mir schenken will. Ist es nicht ein wunderbarer Gedanke, den wir hier zum Jahresanfang kriegen? Und der Johannes, der spricht davon, dass er das nochmal bekräftigen will. Ihr wisst es doch, ich sag's euch nochmal, damit ihr das wisst. Das ewige Leben habt ihr in dieser Jesus-Beziehung. Er ist es. Darum frag dich und halte dich an dieser Beziehung fest. Wie stark darf die aktiv sein in meinem Leben? Das Gute ist, Gott ist in den Zeugenstand getreten. Und Gott steht mit seinem ganzen Wesen zu seiner Aussage, dass ewiges Leben jedem gegeben und geschenkt wird, der an Jesus glaubt. Also von Gottes Seite gibt es ein absolutes, hundertprozentiges Ja. Ja zu mir, ja zum ewigen Leben, ja zur Beziehung, ja zur Gemeinschaft, ja zur Zukunft mit ihm, bei ihm. Es ist nur die Frage, bin ich da mit dabei? Bin ich mit dabei? Lass ich es zu, nicht nur einem Dogma zu folgen, nicht nur einer Gewohnheit zu frönen, nicht in dieser Höflichkeitsbeziehung zu sein, sondern wirklich einzusteigen, dieses Geschenk anzunehmen und mich bewegen und berühren und verändern zu lassen. Und ich weiß, es ist wahnsinnig schwer, wenn man 100 Jahre gefühlt den anderen kennt und genau weiß, wie der tickt und dann nochmal was Neues entdecken wollen. Langweilig, will man nicht. Aber die Tatsache, dass das ewige Leben das mit sich bringt, was ich gar nicht bei mir habe, weil ich irdisch und vergänglich und endlich bin, das darf mir doch diese Neugier schenken und sagen, ich möchte so gern, Jesus, ich möchte so gern von dir lernen, ich möchte von dir annehmen, ich möchte von dir und deinem Wort überrascht und beschenkt werden. Warum bin ich denn eingefahren? Kann ich ihn doch fragen. Warum bin ich denn desinteressiert? Das darf ich ihn doch fragen. Warum gebe ich mich viel zu schnell zufrieden mit irgendwelchen Pauschalantworten? Oder warum handelt er so anders, als ich es gewohnt bin oder gerne hätte? Ich darf es ihn doch fragen. Und erst dann entsteht eine Lebendigkeit. Weil ich dann anfange, mich auf ihn überhaupt einzulassen und zu versuche, dass ich seinem Wesen nachspüre. Die Hirten hätten auf dem Feld sitzen bleiben können und sagen, ja, ich lobe den Herrn hier, ich kann meine Schafe nicht verlassen. Ja. Nee, sie sind nachgespürt, haben Vertrauen gesetzt, haben Glauben geschenkt. Und alle anderen hätten gesagt, balla balla, das geht gar nicht. Aber was ist denn passiert, als sie dann in diese Beziehung eingestiegen sind? Sie sind niedergekniet, sie haben angebetet. Sie haben ein Zeugnis gehabt, sie sind davon und haben erzählt, was sie gesehen haben. Und da merken wir, das, was Gott als Aussage gibt in den Zeugenstand hinein, das färbt dann auf uns ab. Und wir werden zu Menschen, die dem nacheifern, die dem nachgehen. Ich habe mich sehr gefreut über die Christen in Syrien, die an Weihnachten mit dem Kreuz durch die Straßen gelaufen sind und christliche Lieder gesungen haben und zur Kirche gelaufen sind und die Kirchenglocken geläutet haben. Und sie haben gesungen, wir haben keine Angst vor dem Tod. Da habe ich gedacht, und wir führen Diskussionen über das Glockengeläut wegen kulturellen Gründen. Aber sie sind auf der Straße und lassen die Glocken läuten, weil sie sagen, hier sind Christen. Das färbt ab. Das färbt ab. Und wenn ich das Gefühl habe, bei mir färbt nichts, bei mir kommt nichts, da geht nichts, ich habe nichts zu erzählen, ich kann in dieses Zeugnis, das Gott hat, ich kann da gar nicht einsteigen, ich will da auch gar nicht einsteigen, ja? Dann wäre doch der erste Schritt in diesem Jahr zu sagen, Jesus, was ist denn los? Warum interessiert es mich nicht? Warum will ich nicht? Warum mag ich nicht? Warum ist dieses Geschenk, das du jedem Menschen gibst, für mich uninteressant? Langweilig. Warum habe ich mich daran gewöhnt? Wie kann das sein, dass es wieder für mich ansprechbar, begreifbar wird? Lassen wir uns damit hineinnehmen. Lassen wir uns fragen, welche Beziehungsform habe ich mit Jesus? Und wir werden überrascht werden, wenn wir uns auf den Weg machen und auf die Suche machen, dieses Geschenk auszupacken und anzunehmen. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du in diese Welt gekommen bist, als die Liebe Gottes, das Geschenk, das uns ewiges Leben schenkt. Danke, dass wir dich kennenlernen dürfen. Danke, dass du nicht spurlos in unser Leben hineinsprichst, sondern dass du in uns etwas auslöst, was wir selbst nicht verstehen und erklären können, weil es eben aus der Ewigkeit kommt. Und da, wo wir müde sind und eingeschlafen sind und desinteressiert sind, da möchte ich dich einfach auch wieder bitten, dass wir eine Tür aufmachen können und suchen können nach deiner Gegenwart. Dass du uns bewegst. Dass du uns belebst durch deinen Heiligen Geist. Amen.